Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Und wir beginnen mit einem Clip, sozusagen an einem Tisch. Ihr seht dort Monsieur Claude, irgendwie heißt er noch mit Nachnamen, weiß ich nicht mehr. Und da sitzen seine Töchter und diese Töchter haben allesamt Männer mit Migrationshintergrund. Und das ist ein Festessen. Ja, ihr seht schon, was der Anlass ist. Ja, was hier natürlich ein bisschen lustig und wie ich finde teilweise dann auch ein bisschen seicht und sich am Ende des Films natürlich alles in Frieden und Wohlgefallen und so auflöst, ist in der wirklichen Welt tatsächlich ein Problem. Ein Theologe, den ich ab und zu schon zitiert habe, nicht Hans Walter, der heißt anders, es gibt einen Hans Walter Wolf, aber dieser heißt Miroslav Wolf, schreibt in seinem Buch von der Ausgrenzung zur Umarmung, so heißt der Titel, von der Ausgrenzung zur Umarmung, schreibt er, vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die Zukunft unserer Welt davon abhängen wird, wie wir mit Identität und Anderssein umgehen. Dass die Zukunft unserer Welt davon abhängen wird, wie wir mit Identität und Anderssein umgehen. Er hat das Buch vor 20 Jahren geschrieben und damals hatten wir diese Schwierigkeiten auch schon. So, er kommt aus Jugoslawien und dieses Land ist zerfallen in viele Staaten und er hat das miterlebt. So, aber heute das zu lesen und zu wissen, das hat er vor 20 Jahren geschrieben. Er hatte damals schon erkannt, dass das Ende des Kalten Krieges, wo es sozusagen so ein deutliches Wir und die anderen gibt. Und dieses Wir und die anderen teilt die Welt in zwei Hälften, so ungefähr. Seit das sich aufgelöst hat, überall Konflikte zwischen Ethnien und, er nennt das Stammeskonflikte und Kulturen aufbrennen. Wir haben einen verbreiteten Neonationalismus, der die eigene Identität betont und sich abgrenzt von denen, die anders sind. Und er sagt, dass die Zukunft unserer Welt davon abhängt, ob wir lernen werden, damit umzugehen, anders umzugehen. Auf der einen Seite wächst also die Welt zusammen, so wie in dieser Familie vielleicht. Auf der anderen Seite trägt das gerade zu den Spannungen bei irgendwie. Mindestens bringt es sie an die Oberfläche. So, einer unserer Werte lautet, Menschen verbinden. Wir machen das dazugehören einfach. Nicht, was Menschen voneinander trennt, sondern was sie eint, wollen wir betonen. Darum versuchen wir, kulturelle und soziale Grenzen zu überwinden und vielen ein Stück Heimat zu bieten. Heimat ist ja ein wunderschönes Wort eigentlich. Als wir es da reinschrieben, habe ich auch nicht dran gedacht. Aber dieses Wort benutzen auch die besorgten Bürger, die genau um ihre Heimat besorgt sind. Weil die so anders sind, mit ihrem Anderssein, die Heimat in Frage stellen. Also, was macht unsere Heimat aus? So wird dann vielleicht gesagt, unsere gemeinsame Sprache, unsere gemeinsame Kultur, Traditionen, eine Religion. In meinem Heimatland der Schweiz, da war 2009 das Unwort, das Wort des Jahres, Minarettverbot. 2009 war das. Per Volksentscheid hatte man in der Schweiz den Bau von Minaretten verboten. Man will im lauschigen kleinen Bergdorf Kuhglocken hören und Kirchenglocken hören, aber nicht vom Muezzin-Ruf geweckt werden. Passt ja nicht, ne? Ist doch unsere Heimat. So schlecht ich dieses Minarettverbot fand, irgendwie will ich auch Kuhglocken hören. Heimat. Hier steht kulturelle und soziale Grenzen überwinden und vielen ein Stück Heimat bieten. Was braucht man eigentlich für Heimat? Wie verschieden können Leute sein, um ein und dieselbe Sache Heimat zu nennen. So, jetzt treffen in der Kirche natürlich nicht so oft verschiedene Religionen aufeinander. Also das liegt ja ein bisschen in der Natur der Sache, obwohl man die auch mal hinterfragen könnte. Liegt es in der Natur der Kirche, dass sich mehrheitlich die Christen in ihr willkommen fühlen? Man könnte jedenfalls mal darüber nachdenken. Ich will deshalb noch einen anderen Schwerpunkt reinbringen, der dieses Thema Menschen verbinden, die verschieden sind, noch von der anderen Seite anschaut. Also jetzt hatten wir Kultur und Religion. Die Soziologie benennt noch 1, 2, 3, 4 andere Kriterien für Diversität in unserer Gesellschaft, so nennt sie das. Ja? Also Kultur und Religion nennt sie auch. Und dann sagen sie außerdem Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderungen als Diversitätsmerkmale in einer Gesellschaft. Also man könnte jetzt fragen, machen wir das Dazugehören einfach für alle Altersgruppen? Machen wir es einfach für Männer und für Frauen? Machen wir es einfach für Menschen verschiedener sexueller Orientierung? Machen wir es einfach für Menschen mit mehr oder mit weniger Einschränkungen? So könnte man das also auch angucken, dieses Thema. Und ich dachte noch an eine dritte Blickperspektive, nämlich es gibt einen gesellschaftlichen Trend. Das Zukunftsinstitut in Frankfurt hat Megatrends identifiziert und sie nennen einen von 12, glaube ich, die Individualisierung. Also verkürzt gesagt, Wohlstand und technischer Fortschritt machen es möglich, dass jeder sein Leben individuell nach seinen persönlichen Vorstellungen gestalten kann. Das eigene Leben kannst du gestalten wie so eine Art Kunstwerk. Das kreiert man selbst, weil es immer weniger Zwänge gibt in unserer Gesellschaft, die mir aufdrücken oder ja, wie mein Leben wohl verlaufen wird und wie es wohl auszusehen hat. Die Kehrseite, du musst dein Leben jetzt aber allerdings auch erfinden und selbst gestalten. Also aus der Freiheit zur Wahl entsteht auch der Zwang zur Entscheidung. Nicht jeder kommt damit. Worauf ich aber hinaus will, manche sagen, wegen diesem Trend der Individualisierung hätten wir zunehmend eine Single-Gesellschaft. Also ein Fünftel der Menschen in Deutschland lebt in einem Ein-Personen-Haushalt. Ob das alle Singles sind, kann die Statistik natürlich nicht festhalten. Aber gut, ein Fünftel lebt in einem Ein-Personen-Haushalt. Trotz diesem Trend ist der Wunsch nach eingebunden sein in ein soziales Netzwerk weiterhin vorhanden oder vielleicht sogar deshalb immer stärker vorhanden. Also eine Umfrage unter jungen Leuten zwischen 16 und 35 hat gezeigt, man hat die nach ihren Lebenszielen gefragt und 93%, die meisten haben gesagt, gesund bleiben. 90% haben gesagt, Unabhängigkeit, mein Leben gestalten können, wie ich will, das ist die Individualisierung. Und jetzt aber 89% geben an, gute Freunde haben als Lebensziel. Gute Freunde haben. Vielleicht steht es gar nicht so schlecht um unsere jungen Leute, wenn 89% sagen, gute Freunde haben, ist ein Lebensziel, finde ich. Also Menschen verbinden. Wir glauben, dass eine Kirche das, was sie tut, so tun muss, dass in einer individualisierten Gesellschaft Menschen Verankerung finden können, dass in einer diversen Gesellschaft Leute verbunden werden, die normalerweise so wenig miteinander zu tun hätten, und dass eine Welt, in der Identität, Betonung von Identität und Anderssein zu solchen Konflikten führt, irgendwie vorgelebt wird, wie das sein kann, dass ganz verschiedene Kulturen eine Heimat finden. So, jetzt schaue ich kurz in das Leben von Jesus rein. Jesus von Nazareth, dieser Mann, wo die christliche Kirche ziemlich betont und auch irgendwie krass sagt, Gott ist diesem Mann, Jesus von Nazareth, ähnlich. Gott ist diesem Mann ähnlich. Ich schaue kurz in dieses Leben rein und ich werde dabei smooth rüberfaden, ohne dass ihr es vielleicht merkt, in den anderen Wert, diesen etwas tun Wert. Und dann werde ich zum Schluss praktisch werden und nochmal kurz überlegen, wie könnten wir diese Werte leben. Letzte Woche habe ich Jesus zitiert mit einem Satz. Er wurde gefragt, was das Wichtigste im Leben sei. Lebensziele sozusagen. Und dann antwortet er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand. Das habe ich letzte Woche zitiert und habe den zweiten Halbsatz weggelassen. Der ist aber heute wichtig. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn man wissen will, wie Gott ist, muss man sich den Mann Jesus von Nazareth anschauen, habe ich gerade gesagt. Und jetzt ist ziemlich unübersehbar, dass dieser Mann eine überbordende Lust hatte, Leute kennenzulernen. Ich sage das mal so platt. Und dabei Grenzen zu ignorieren. Kulturelle Grenzen, auch andere Grenzen. Grenzen zwischen Geschlechtern zum Beispiel. Jesus von Nazareth einfach nur beziehungsorientiert zu nennen, wäre eine Untertreibung. Also ich rufe mal ein paar Dinge auf. Dieser Mann geht durchs Land und quatscht junge Männer an, mehrheitlich aus dem Fischereigewerbe, und bildet aus ihnen so eine Art Freundeskreis. Unter denen ist ein korrupter Günstling der Römer, der war jetzt kein Fischer, der war Zöllner, und ein gewaltbereiter Untergrundkämpfer, der Günstlingen der Römer normalerweise mit dem Klappmesser begegnet. So, die hat er beide in seinem Freundeskreis. Er spricht eine samaritanische Frau an einem Brunnen, die total perplex darüber ist, weil Männer Frauen nicht ansprechen und weil Juden Samaritaner nicht ansprechen. Und er sagt, hast du einen Schluck Wasser für mich? Er ist bei einem religiösen, ich sag mal, bei der religiösen Elite zu Gast und hat kein Problem damit, dass plötzlich eine emotional total aufgelöste, wahrscheinlich Prostituierte hereinkommt und ihm die Füße mit Öl einreibt. Der Gastgeber hat ein massives Problem damit. Er berührt Kranke, die eine tödliche Krankheit haben, so, und die wegen dieser Ansteckungsgefahr deswegen eigentlich in Quarantäne sind. Er berührt sie. Er umarmt Kinder, die ihn in seinem Vortrag unterbrechen. Ich würde wahrscheinlich irgendwie freundlich versuchen, das Kind loszuwerden, wenn es ja, so. Er unterhält sich mit stadtbekannten Sündern, und dieses Wort ist eigentlich ein Wort für Menschen, die damals mit den falschen Dingen ihr Geld verdienten. Ja, auf unmoralische Weise. Er wird auf Partys dieser Leute eingeladen. Er wird auf diesen Partys auch gesehen. Er wird auch auf Hochzeiten ganz normaler Menschen gesehen. Er hilft einem Hauptmann der Besatzungsmacht und trifft sich nachts mit einem jüdischen Theologen, und er schließt einen reichen Juppie ins Herz, und er verurteilt eine Frau, die wegen Ehebruch angeklagt ist und vorhin geschleppt wird, nicht. Und er pflegt eine tiefe Freundschaft zu zwei unverheirateten Schwestern, die mit ihrem Bruder zusammenleben. Man weiß nicht genau, was da eigentlich los ist, aber irgendwie. Er knüpft eine Beziehung zu, sterbend knüpft er eine Beziehung zu einem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt. Eine Frau namens Maria Magdalena erkennt ihn nach seiner Auferstehung am Klang seiner Stimme, und Verschwörungstheoretiker mit einem Hang zur Romantik haben daraus wilde Theorien über die beiden entwickelt. Er sagt seinen Leuten in seinen Predigten, urteilt nicht über andere, seid barmherzig, und ich gebe euch dieses eine Gebot, liebt einander. Und er beschreibt in einer Geschichte, und damit höre ich jetzt auf, Gott als einen Menschen, der ein Festessen ausrichtet und dabei alle von der Straße hereinbittet zu kommen. Und als es nicht genug sind, dann nötigt er die Leute herein. So. Also wenn Gott ist wie dieser Mann, dann treibt Gott eine unheimliche Beziehungslust. Wie muss eine Kirche aussehen, die diesen Gott verkündigt? Sie müsste Lust an Beziehung haben. Und sie müsste dabei Grenzen ignorieren. Sehr oft waren Jesu Begegnungen nicht nur so nette Begegnungen, sondern Menschen erlebten ganz konkrete Hilfe. Heilungen vor allem, ja, Blinde, Lahme, Taube, die Menschen mit Hauptkrankheiten, seelisch total kaputte, Tote. Andere werden satt, ja, durch Brot und Fisch. Wieder andere hatten nach dem freundlichen Eingreifen von Jesus leicht einen im Tee bei dieser Hochzeit da. Jedenfalls wahrscheinlich. Andere hatten, nachdem Jesus ihnen geholfen hatte, einfach saubere Füße, nachdem er Handtuch und Schüssel geholt hat. Eine Witwe bekommt einen Sohn, nämlich seine eigene Mutter. An seinem Sterben sagt er seinem Freund, kümmere dich um sie. Also dieser Mann war getrieben vom Interesse an Menschen, aber auch von einer Barmherzigkeit für Menschen. Man kann natürlich sagen, ja, das mit dem Wundern ging ihm auch leicht von der Hand. Also, aber er half, wo er konnte. Und ja, er konnte. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutete für Jesus also neben seinem Interesse an Menschen vor allem praktische Hilfe. Und dann wird er mal gefragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt er diese Geschichte von einem verhassten Samaritaner, der einem halb totgeschlagenen Mann hilft. den er am Wegrand einfach so findet. Und er endet die Geschichte sinngemäß, wer dein Nächster ist, das ist eigentlich nicht so sehr die Frage. Die Frage ist, wem du ein Nächster werden kannst. Wem, der in Not geraten ist, du ein Nächster werden kannst. So, und jetzt bin ich unbemerkt bei diesem Wert angekommen. Etwas tun. Nicht nur private Spiritualität, sondern die Veränderung der Welt zum Guten ist Sinn und Ziel christlicher Existenz. Also wenn Gott ist wie Jesus von Nazareth, dann ist deine private Religiosität, beten, all diese Dinge, zum Gottesdienst gehen, nett, schön, wichtig auch, aber nicht der Grund, nicht der eigentliche Grund, weshalb Gott Mensch wurde und weshalb es Kirche gibt. Das Ziel ist, dass die Welt eine andere wird und dass dir und anderen geholfen wird, weil Grenzen ignoriert und überschritten werden, weil Identität, also wer ich bin, nicht mehr so wichtig ist und wichtiger ist, wer du bist oder der andere ist und wie es ihm geht und wie man ihm helfen kann. Also Menschen verbinden und etwas tun. Diese beiden Werte kann man nicht voneinander getrennt denken. Kann man schon, sollte man nicht. Und jetzt versuche ich nochmal praktischer zu werden. Also der Schlusssatz bei beiden formuliert ja so ein bisschen, dass es gar nicht so einfach ist in der Praxis, ne? Darum versuchen wir, kulturelle und soziale Grenzen zu überwinden und vielen ein Stück Heimat zu geben. Der spricht vom Versuch. Und hier, darum experimentieren, helfen, teilen und arbeiten wir und geben bei Misserfolgen nicht auf. Wir haben zu Beginn diese Statements gehört von Leuten, die empfunden haben oder erlebt haben, City Church verbindet Menschen. Wir hätten auch Statements finden können von Leuten, die sagen würden, ja, war schwierig für mich. Also ich bin nicht so richtig angekommen in der Gemeinschaft. Denn leider haben wir auch Begrenzungen. Es gibt räumliche Grenzen. Ja, also wir könnten nicht 5000 Leute hier verbinden. Es gibt Kapazitätsgrenzen und es gibt zeitliche Grenzen. Also ich habe die Zahl mal gewusst, aber sie auch wieder vergessen. Wie viel ernsthafte, tiefe Freundschaften ein Mensch in seinem Leben eigentlich gleichzeitig pflegen kann. Und das waren keine 50. So. Und wir haben hoffentlich unsere intensiven Freundschaften nicht alle in der Kirche. Hoffe ich jetzt mal. So. Also ist da irgendwo eine Begrenzung. Es gibt Hürden, die haben nichts mit Vorurteilen zu tun, sondern die sind einfach da, sprachliche manchmal, ja? Oder Bildungsgrad. Da wird's jemandem irgendwie plötzlich ziemlich langweilig über das, worüber die anderen dauernd reden. So, da kann er die noch so nett finden und die können sich noch so viel Mühe geben. Oder einfach Interessen. Also wenn du als Student in eine Mini-Church gerätst, in der alle anderen verheiratet sind und gerade ein Baby haben. Ja. Oder Chemie, so. Also, da gibt es Hürden, die sind nicht unüberwindbar, aber man muss was dafür tun, um sie zu überwinden. Und manchmal bleibt, selbst wenn man was dafür tut, so eine letzte unsichtbare Barriere, wo jemand sagt, naja, das kann ich nur empfinden mit meinesgleichen irgendwie. So. Und deshalb frage ich mich, ob eigentlich die Verbindung, die wir anbieten, Menschen verbinden, als Kirche anbieten, ob die wirklich mit dem Wort Freundschaften richtig beschrieben ist. Ist die City Church der Ort, wo man Freunde findet? Also natürlich passiert das hier und da, finden Freunde ihre große Liebe, ne? So. Aber können wir das wirklich anbieten? Können wir sagen, hier findest du Freunde? Und da, wo Menschen Hilfe brauchen, da kann man sich ja fragen, was liegt in unserer Macht? Was können wir tun? Uns geht das mit den Wundern nicht so ganz so leicht von der Hand, ne? Wir reden als Leitung und vielleicht auch in anderen Teams relativ oft darüber, dass City Church mehr tun müsste für Leute in Not. Und dann merken wir manchmal schnell, und wir sind so begrenzt. Inwieweit kann Kirche eigentlich die Welt zu einem besseren Ort machen? Was bedeutet das in der Praxis, diese beiden Werte zu leben? Was bedeutet das im Januar 2018 für dich und für mich? Menschen verbinden, etwas tun. Mit unseren Begrenzungen. Jesus von Nazareth hatte einen großen Traum, aber er war kein Träumer. Ich gehe nochmal zurück auf diese hier. Er war kein Träumer. Er sprach oft vom Reich Gottes, das noch nicht da ist, aber das anbricht. Also einer Welt, in der Trennungen zwischen Menschen tatsächlich aufgehoben sind und alle Arten von Nöten beendet. Und er glaubte, dass diese Welt im Kommen begriffen ist. Und er glaubte nicht, dass du und ich sie schaffen werden. Erschaffen. Du und ich, die Kirche, kann aber bruchstückhaft etwas von dieser Welt begreifbar machen, dass man beginnen kann, an die kommende Welt zu glauben. In dieser Welt definiert man dann Heimat nicht mehr über meine vertraute Kultur. Also in seiner Welt zum Beispiel das Jüdischsein in Jesu Welt. Oder in deiner Welt der Dialekt oder die Bräuche von deinem unterfränkischen Heimatdorf. Oder die Erinnerungen, die man so hat und die Traditionen, die man teilt, gemeinsam mit den anderen, die Heimat sind. So. Heimat ist in der Welt, die Jesus Reich Gottes nennt, der Ort, wo man geliebt ist, einfach weil man da ist. Und das Reich Gottes entsteht, wo Menschen erkennen, dass sie so von Gott geliebt sind. Einfach, weil sie da sind. So, wie sie eben sind. Im Reich Gottes steht also der so ganz andere neben mir und der ist hier auch zu Hause. Der ganz andere ist aber vielleicht immer noch ganz anders. Aber der ganz andere und ich, wir definieren unsere Identität, wer wir sind, jetzt nicht mehr über unser Deutschsein oder unser Mannsein oder Schweizersein oder Handwerker oder Doktor sein oder was weiß ich, sondern als Kind Gottes sein. Das ist meine Identität. So, was die Kirche deshalb anbieten kann, ist nicht Freundschaft, sondern Familie. Und jetzt meine ich das Wort nicht so, dass das ja noch näher und vertrauter und noch intensiver ist, sondern ich denke an diese Szene vom Anfang. Manchmal besteht Familie aus Leuten, die du dir als Freunde nicht aussuchen würdest, selbst wenn das deine leiblichen Geschwister sind. So. Also, was könnte das jetzt konkret für City Church bedeuten? Es würde bedeuten, wir handeln einfach so, als seien die anderen meine Geschwister und nicht meine Freunde. Also, wenn sie Freunde sind, schön und gut. Aber der Unterschied ist, wenn du Freunde zum Essen einlädst, lädst du Leute ein, die du magst und die so ähnlich sind wie du oder irgendwie Chemie stimmt oder was. Wenn du Familie einlädst, dann lädst du sie alle ein. Hoffentlich. Praktisch sieht das so aus, dass diese Woche jemand über die App zum Essen von Spinatlasagne eingeladen hat, über unsere City Church App. Mittagessen für alle, freue mich über jeden, stand da drin. Konntest du kommen, selbst wenn du diesen Mann, der heute dahin den Computer bedient, nicht kennst. Wenn er das nochmal macht, geh mal dahin. Jemand anders informierte, dass sie zu einem Festival fährt und hofft, dass andere mitkommt und dabei dachte sie nicht nur an ihre Freunde. Sonst hätte sie die App nicht benutzt. Also diese App ist tatsächlich, die haben wir tatsächlich entwickelt, damit das Dazugehören leichter wird. Wir haben uns andere Dinge auch überlegt, den Kaffee da draußen, damit ihr vielleicht gleich ein bisschen bei gutem Kaffee zusammen quatscht oder keine Ahnung, das Running Dinner. Fußball spielen, Frauenstammtisch, obwohl ich das ein klein bisschen sexistisch finde, aber Männerstammtisch könnte man auch erfinden, was weiß ich. Aber ich hebe jetzt mal diese App hervor, ja, denn sie bildet dieses offene Netzwerk ab, von wo jeder Teil sein kann, wer will. Also wenn ihr die nicht habt, ladet die mal runter. Also was ich damit sagen will, Menschen verbinden bedeutet konkret, dass du den anderen wie deinen Bruder und deine Schwester behandelst. Und damit meine ich eben nicht dieses ganz romantische Familienbild, sondern einfach, dass du bei der nächsten schönen Sache, die du machst, vielleicht überlegst, ob du deine seltsamen Geschwister dazu einlädst. Dass du überlegst, weiß eigentlich auch mein kleiner Bruder davon? Oder meine große Schwester, die dauernd in ihrem Zimmer hängt und sowieso nie zu sehen ist? Wissen die davon? Denn ihr habt kleine und große Geschwister. Und vielleicht müssen wir vor allen Dingen an die denken, die so leicht zu übersehen sind, die leisen Geschwister hier. Oder die tatsächlich noch kleinen, so, wo man so leicht drüber guckt. Oder die Neuen, oder die Fremden, oder die, die unsere Sprache nicht sprechen oder so. Also das ist der eine Impuls, den ich einfach mal geben will, der ist ganz simpel. Denk mal an deine Geschwister und nicht an deine Freunde. Und der andere, Was das Helfen angeht, wir haben diesen Wert, jetzt muss ich nochmal kurz da zurück, komme ich da zurück, irgendwie so. Ja, bewusst so formuliert, etwas tun. Etwas. Das ist ja nicht viel, etwas. Ne? Etwas kann jeder, sogar Jesus von Nazareth tat nur etwas. Also zu seiner Zeit gab es immer noch Leute, die hungerten und litten und starben. Etwas tat er. Also vielleicht kannst du etwas tun. Da, wo du was tun kannst, da tue dieses Etwas. Vielleicht ist jeden Tag eine gute Tat gar nicht so ein dämlicher Satz. Oder jede Woche. Weil etwas ein Stückchen vom Reich Gottes ist. So, jetzt will ich das zum Schluss so irgendwie merkbar machen in deinem Kopf. Jesus hat ein Symbol gewählt, um das Reich Gottes abzubilden, um zu verdeutlichen, wie Kirche ist. Und er hat sich dieses, das ist das Symbol, was er sich tatsächlich selbst ausgedacht hat. Also die Taufe, da war Johannes vor ihm, aber das Abendmahl. Also das ist tatsächlich seins, seine Erfindung. Gab es vorher nicht, gibt es auch sonst nirgendwo. Und das Schöne an diesem Abendmahl, es ist sehr einfach. Eine sehr einfache Sache. Und es geht wie in dem Clip um einen Tisch. Und da essen Leute einfach ein Stück Brot und trinken einen Schluck Wein. Und das ist sie dann schon, die Kirche. Die da um den Tisch sitzen, das sind nicht Freunde. Also vielleicht sind es auch Freunde, aber das macht sie nicht aus, dass sie Freunde sind. Aber sie sind eine Familie. Sonst essen sie dann nicht. Sie wissen alle, dass sie Kinder Gottes sind. So. Und jetzt werden wir gleich Abendmahl feiern und ihr könnt es heute einfach mal so tun, dass ihr euch bewusst werdet, wie einfach das ist. So, was ihr da macht. Brot war das damals wichtigste Grundnahrungsmittel, eigentlich glaube ich fast das einzige. Also es gab jedenfalls keine Nudeln und da, wo Jesus herkam, auch kein Reis und keine Kartoffeln. Und was noch Grundnahrungsmittel sein mag. Also Brot, ja. Du lebtest von Brot. Ohne Brot warst du am Ende. Brot. Kirche ist, wo man einander ein Stück Brot reicht. Ist nur ein Stück, aber wo man sich einander ein Stück Brot reicht, dass der andere leben kann. Ich weiß, dass die Bedeutung tiefer geht beim Abendmahl. Aber Jesus nahm so ein einfaches Grundnahrungsmittel. Und dass er das macht, finde ich, um zu zeigen, wie Kirche ist. Und dass er das macht, finde ich wunderschön. Und das sollte uns mal eine Predigt sein, dass das so einfach ist. Du kannst nicht alle Probleme der Welt lösen. Nicht mal die Probleme deines Nächsten kannst du alle lösen. Aber du kannst ihm im übertragenen Sinne ein Stück Brot geben. Etwas kannst du tun. Und da ist schon Kirche. Das Einfache beinhaltet manchmal das ganze Reich Gottes. Brot und Saft, das ganze Reich Gottes. Und der Wein, bei uns ist es nur Saft, weil wir Rücksicht darauf nehmen, dass vielleicht Leute da sind, die keinen Alkohol trinken wollen oder können. Aber eigentlich ist es Wein. Ne? Wein ist, nein, kein Grundnahrungsmittel. Wein steht für das Feiern. Wein steht für das Feiern. Jesus weiß, oder anders, ich weiß natürlich, dass die Bedeutung bei dem Abendmahl des Weines für das Blut Jesu steht, ja, so. Aber dass er dafür Wein nimmt, ist bestechend schön. Es gibt etwas zu feiern und im Leben muss man immer mal wieder feiern, abweichen vom Grundnahrungsmittel und Wein trinken, das Schöne im Leben bewusst hervorheben. Das Abendmahl erinnert sozusagen daran, feiert regelmäßig. Es ist nur ein Symbol, das ist mir schon klar, es ist auch nur ein kleiner Schluck, ja, so eine Feier ist das nur nicht, aber es ist nicht Wasser und Brot. Es ist nicht Wasser und Brot, sondern es ist bewusst Wein und Brot. Und das ist eine kleine Predigt. Also wenn ihr, und jetzt will ich das übertragen auf, wenn ihr feiert, also wenn ihr das Schöne im Leben tut, dann überseht euren kleinen Bruder und eure große Schwester nicht. Also vielleicht könnt ihr mal dieses Abendmahl als Erinnerung nehmen. Ihr könnt etwas tun und ihr könnt in eurem Nächsten euren kleinen Bruder und eure große Schwester nicht übersehen. Ihr könnt ein Stück Brot weitergeben und ihr könnt jemanden zu einem Schluck Wein einladen, da wo das schön ist. Wenn es Spinatlasagne gibt, wenn man Fußball spielt, wenn man zum Stammtisch geht, zu einem Festival oder was auch immer, überleg, ob jemand mitfeiern würde, wenn er nur nicht vergessen würde. Also, etwas tun, es mag nur ein kleines Stück Brot sein, aber das Kleine, was du geben kannst, das gib. Und Menschen verbinden, da wo eine Flasche Wein aufgemacht wird, da lad deine Familie ein und nicht nur die Freunde. So, wir machen das jetzt beim Abendmahl tatsächlich ganz praktisch so. Das steht ja da auf diesem Tisch da drüben, da so ein bisschen Treppe hoch und da am Ausgang. Und da stehen gleich, da stehen zwei Leute und da stehen zwei Leute. Und ich lese die Einsetzungsworte gleich vor. Also die berichten, wie Jesus dieses Mahl, ich will nicht sagen erfunden hat, aber in die Welt gesetzt hat. Und dann bist du eingeladen, wenn du dich als Teil dieser Familie fühlst. Also ich meine jetzt nicht der City Church Familie, ich meine der weltweiten Kirche. Der weltweiten Familie der Leute, die in Jesus Christus Gott erkannt haben. So. Dann bist du eingeladen, dahin zu gehen und dann geben die dir ein Stück Brot und einen Becher Saft. Und wenn du das jetzt bekommst, dann iss und trink es nicht, sondern gib es dem, der hinter dir steht. Vor dir war auch einer, der hat es dir gegeben. Ja? Also du bekommst das mit den Worten, Christi Leib für dich gebrochen. Du musst es allerdings selbst nehmen, ehrlich gesagt. Du musst es da runternehmen. Aber dann gibst du es still an deinen Hintermann weiter. Der hört die Worte dann wieder, wenn er selber Brot und Saft bekommt. Also du kriegst beides und gibst beides weiter. Ist das verständlich? Das klappt natürlich nur beim ersten nicht. Ja? Also der erste, der nimmt es einfach für sich und dann nimmt er nochmal und gibt es weiter. Also da ein erster und da ein erster. Oder wenn die Schlange abreißt, dann gibt's halt nochmal einen ersten. Okay, einfach um euch das zu vergegenwärtigen. Ihr habt einen kleinen Teil weiterzugeben, etwas. Und da, wo man feiert, da denk an deine große Schwester und an deinen kleinen Bruder. Ich lese also diese Einsetzungsworte. Dann spreche ich ein kurzes Gebet und dann geht die Band hier hoch und spielt nur ein Lied heute. Vielleicht spielt sie es ein bisschen länger, also aber ihr habt jetzt nicht ewig Zeit, um aufzustehen und dahinter zu gehen. Hoffentlich klappt das hier so logistisch irgendwie. Wer während diesem Lied übrigens Gebet möchte, dass jemand für ihn betet, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube Miri und Katha stehen da hinten und sind ansprechbar für euch. Ihr seid ja sowieso schon aufgestanden. Und jetzt schlage ich Folgendes vor, dass wir mal alle aufstehen, während ich diesen Text vorlese, einfach weil ich weiß, dass ihr gerne stehen wollt jetzt. Und dass es überhaupt eine gute Sache ist, bei solchen Worten aufzustehen. Und dann bete ich und dann könnt ihr euch aber wieder hinsetzen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit über stehen, wenn ihr mögt. Ach, und ich lese die ersten Verse dazu, die lässt man immer weg. Aber hier geht's Paulus gerade beim Abendmahl darum, den Korinthern zu sagen, Leute, könntet ihr vielleicht mal eure große Schwester und euren kleinen Bruder nicht übersehen? Werdet ihr gleich merken, was hier gemeint ist. Also es fängt an mit einem Tadel. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Darum ging es, die nichts haben. Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatte, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, der Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich spreche ein kurzes Gebet. Jesus Christus, wir danken dir für diese so einfache, mitten aus unserem Leben kommenden Dinge wie Brot und Wein. Und wir danken dir, dass wenn wir das Abendmahl feiern, uns in diesen Dingen viel mehr begegnet als Brot und Wein. die Erinnerung daran, wer du bist und wer du für uns bist und dass wir in dir Leben haben. Wir sagen dir dafür Dankeschön. Und wir bitten dich, dass du uns immer mehr zu Menschen machst, durch die dieses Leben auch zu anderen kommt. Zeig uns in der nächsten Woche, wo wir etwas tun können und wo die kleine Schwester oder der große Bruder oder andersrum ist, die wir vergessen könnten, aber jetzt an sie erinnert werden. Danke für das, was du für uns bist und für uns getan hast. Und danke, dass wir eingeladen sind, so wie wir sind. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.